Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Heute haben wir eine kleine, besondere Folge mal wieder. Und ich muss im Voraus gestehen, diese Folge war eigentlich überhaupt gar nicht geplant und ist eher so ein bisschen spontan entstanden, weil ich eine Anfrage bekommen habe. Und ihr seht es ja schon im Titel, ich habe mal wieder die lieben Jungs von Broken Window Theory bei mir. Lang ist es her, wir haben jetzt im Vorgespräch nochmal überlegt und das war tatsächlich im Dezember 21, wo wir dieses kleine Special hatten. Ja, Marco und Till, ich freue mich irrsinnig auf euch heute, dass ihr da seid. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Anfrage, für die Einladung. Und wir möchten heute hier zusammen über euer neues Buch sprechen, das ja jetzt schon ein bisschen auf dem Markt ist, ein paar Wochen. Und ich habe mir da so ein paar Fragen für euch natürlich überlegt und bin gespannt über diese Hintergründe, wie das Buch entstanden ist, um was es geht. Da könnt ihr noch mal ein bisschen erzählen, genau. Und es dreht sich heute tatsächlich alles einfach nur mal um das Buch, das sich Jäger der verlorenen Orte nennt. Und ja, wie gesagt, wir quatschen über das Buch. Und ich würde sagen, ihr erzählt jetzt aber einfach mal von Anfang an, wie ist diese Idee entstanden, dass ihr gedacht habt, wir möchten jetzt mal nach all den Kalendern, nach all den YouTube-Videos ein Buch machen.
Ja, hi Verena, erstmal schön wieder hier zu sein, mit dir zu sprechen, jetzt nach fast 3 Jahren, so lange ist es ja schon her, und jetzt wieder hier am Podcast Lost and Found, das freut uns auf jeden Fall sehr, wieder hier zu sein. Und ja, das Buch Jäger der verlorenen Orte, das auf jeden Fall, ja, das geht auf jeden Fall schon ein bisschen länger zurück, würde ich sagen. Und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Also wir hatten jetzt schon über die letzten Jahre ja schon mehrmals so Lost Place Fotobände in den Händen von deutschen Fotografinnen oder auch internationalen Menschen und hatten das immer so im Hinterkopf, ja, vielleicht machen wir irgendwann ja auch selbst mal so ein Buch, eigentlich ganz nett. Und tatsächlich hat sich das dann irgendwann so ergeben, wir kennen einen, ja, wie soll ich sagen, Abenteurer, beziehungsweise Till kennt ihn sehr gut, Holger Fritsche, der auch bei National Geographic, bei dem Verlag, auch irgendwann mal ein Buch veröffentlicht hat. Und das ist jetzt auch schon, wann war das? Ende 2022, glaube ich. Schreibe ich Till einfach mal so eine Nachricht bei WhatsApp, weil mir das wieder in den Sinn gekommen ist und wollte einfach mal nachfragen, hey Till, weißt du eigentlich, ob noch sein Kontakt besteht zu National Geographic? Und dann schreibt mir Till irgendwie so 20 Minuten später bei WhatsApp zurück, ey, what the fuck, ist das jetzt wirklich passiert? Und jetzt, ich glaube, jetzt musst du mal aus deiner Perspektive erzählen, was da passiert ist. Weil parallel hat er nämlich eine Nachricht bekommen von Holger.
Ja, das war ein bisschen skurril. Also Holger ist sowohl Abenteurer selbst als auch Referent. Der veranstaltet quasi andere Menschen, die Vorträge halten über ihre Abenteuerreisen. Und er macht aber auch selbst welche. Und wir haben ein Abenteuer zusammen mit Holger erlebt in Sardinien, wo wir einen Kajaktrip zur Inselgruppe La Maddalena gemacht haben. Und das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die im Buch thematisiert wird. Das Ganze ist aber für uns ein bisschen schiefgegangen, weil wir uns im Gegensatz zu Holger, der irgendwie so ein Globetrotter-gesponsertes Kajak hatte, High-Quality-Stuff, haben wir uns von einem Sarden aus einer Garage für einen Huni die Woche 2 so abgefragte Kajaks geliehen, weil es einfach keinen Verleih gab oder irgendwas. Ja, und das Ganze ist dann so stattgefunden, dass wir halt ständig gekentert sind, teilweise auch mitten in der See. Und das hat Holger natürlich in seinem Vortrag thematisiert. Und der Typ, mit dem er das Buch geschrieben hat bei National Geographic, der saß mit im Vortrag und der fand das irgendwie so witzig, dass er Holger nach dem Vortrag gefragt hat, wer sind denn diese 2 Jungs, die da einfach so spontan mitgekommen sind und mit diesen abgefragten Kajaks unterwegs waren. Dann haben die sich ein bisschen unterhalten und sind dabei auf unser Projekt zu sprechen gekommen. Und da hat der Verleger gesagt, okay, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Lost Places funktionieren sehr gut momentan und die beiden sind irgendwie sympathisch. Und daraufhin hat er Holger nach den Kontaktdaten gefragt und hat dann den Kontakt zu uns hergestellt. Und das ist alles sehr, sehr zeitgleich, wie Marco schon sagt, in 20 Minuten passiert, obwohl irgendwie ein halbes Jahr Funkstille war. Und ja, das haben wir als ein gutes Zeichen gesehen, um das Projekt umzusetzen. Und haben dann tatsächlich auch, das war so eine andere skurrile Situation, mit dem Menschen von National Geographic telefoniert, während wir bei der Besetzung von Lützerath waren und dort dokumentiert haben. Und im Hintergrund waren irgendwie so Proteste und Bauarbeiten und alles Mögliche. Und wir hatten da so ein offizielles Gespräch, wie wir jetzt unser Buch schreiben.
Ja, das war richtig wild, weil Lützerath, der quasi letzte Bastion gegen den Braunkohleabbau da in Nordrhein-Westfalen, das war dann Anfang 2023 im Januar, direkt Anfang des Jahres. Und während da irgendwie um uns herum Lützerath belagert wird von der Polizei, sitzen wir da mittendrin zwischen den Aktivisten am Telefon und hoffen noch, dass wir das Gespräch zu Ende kriegen, bevor dann die Polizei da reinkommt und aufräumt. Das war auf jeden Fall sehr wild. Vor allem mitten auf dem Land, auch noch mit schlechter Verbindung. Aber irgendwie hat es dann funktioniert und das hat dann auch nochmal dazu geführt, dass der Mensch von National Geographic, mit dem wir da das Buch zusammen gemacht haben, nochmal überzeugt davon. Und zwar, weil er richtig Lust hatte, so auf diese Abenteuer von ja, den zwei jungen Männern, die da irgendwie wilde Sachen machen die ganze Zeit.
Ja, und es hat auch, glaube ich, ganz gut zu dem Bild gepasst, dass wir mit diesen Kajaks losgezogen sind und hat das Ganze noch ein bisschen authentischer gemacht für ihn, glaube ich.
Ja, und also dann ist es im Prinzip eigentlich über Kontakte entstanden, weil ich habe, also das Erste, was man sieht natürlich auf eurem Cover, dass eben auch National Geographic abgedruckt ist und man denkt sich halt, wenn man den Content kennt und was die so machen, dann denkt man sich schon, wow, okay, also das ist schon eine Hausnummer. Wenn National Geographic dein Buch verlegt, weil wie gesagt, man kennt ja diese kleineren Verlege einfach, aber dann so eine Hausnummer fürs erste Buch, also das ist schon wow, muss ich sagen. Und das freut mich natürlich super. Und wie ihr schon sagt, euer Content passt da natürlich auch super rein, ja, weil es geht um Abenteuer, es geht ein bisschen um eben auch so, also ihr habt zum Beispiel in eurem Buch ja das versunkene Dorf in Rumänien oder Erdbebengebiete und so. Und das ist halt genau was, was in diese Sparte National Geographic auch reinpasst, ja. Und ich bin sehr beeindruckt, ja. Und
Ja, man muss auf jeden Fall sagen, wir hatten auch sehr viel Glück mit dem Verlag, dass die dann auf uns zugekommen sind. Und das ist ja auch eine Verlagsgruppe. Also sie haben da verschiedene Verleger und dann haben wir, mussten wir eigentlich gar nicht überlegen, so in welchen Verlag wir das dann stecken, das Buch. Und allen war klar, ja, National Geographic passt dann am besten dazu. Und da sind wir auch super happy, dass das funktioniert hat.
Ja, und es war ein guter Zeitpunkt eben, genau, weil ihr habt die Chance ergriffen und man kann es immer wieder sagen, dass Kontakte knüpfen sehr wichtig ist, weil das sieht man jetzt sehr gut natürlich bei eurem Beispiel, ja, dass man über Kontakte knüpfen sehr viel erreichen kann.
Das
Ja,
stimmt, aber wir
definitiv.
bemühen uns da eigentlich selten drum. Also das war jetzt in dem Fall ein riesiger Zufall und Holger kenne ich eben aus dem persönlichen Kontext, nicht weil er solche Sachen macht und ich deswegen gedacht habe, oh, das passt gut, sondern einfach, weil wir uns gut verstehen. Und wir vom selben Geburtsort kommen, sage ich mal. Und ja, deswegen war das da eher alles ein ziemlich großer Zufall und wir konnten es dann am Ende auch nicht wirklich selbst glauben. Aber jetzt haben wir das Buch in Händen und es ist fertig. Und ja, jetzt sprechen wir mit dir darüber.
Ja, unglaublich. Also wie gesagt, das war eine sehr, sehr, sehr große Überraschung. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern für alle anderen wahrscheinlich auch, weil ihr eben, wie gesagt, das nirgends angespoilert hattet oder mal geteasert oder erzählt irgendwo so nebenbei in einem Video. Und ja, klasse Sache.
Und es war auch
Und
echt schwer, weil wir saßen da bestimmt 7, 8 Monate dran.
aha.
Und da die ganze Zeit so dicht zu halten, war schon nicht einfach.
Ja, genau, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie lange habt ihr denn an diesem Buch jetzt gearbeitet? Also an den Bildern, an den Texten?
Ja, das kann man sich jetzt ziemlich gut zusammensetzen, weil, wie gesagt, die erste Kontaktaufnahme war dann im Januar 2023 und veröffentlicht haben wir jetzt in diesem Jahr 2024 im, ja, wann war das dann? Juli. Also waren das schon 1,5 Jahre bis zur Veröffentlichung, vom Anfang bis zur Veröffentlichung. Aber inhaltlich geht das zurück bis zur Anfangszeit. Also das Buch geht so weit zurück bis zur ersten Geschichte, bis zum ersten Einstieg in ein Lost Place. Das wird da tatsächlich auch erwähnt. und geht dann so weit bis zu unseren aktuellen Abenteuern. Und dieser ganze Prozess des Verfassens der Texte und die Auswahl der Bilder und die Bearbeitung der Bilder, das waren dann auch noch mal einige Monate. Also auch eben, wie Till gerade gesagt hat, so 7, 8 Monate, wenn nicht sogar mehr. Weil im Vorfeld waren dann noch die ganzen Vorgespräche mit dem Verlag. Wir haben zusammen den Titel rausgesucht, wir haben zusammen das Cover gestaltet, das Design des Buches, wie es im Inneren aussieht. Dann ist, nachdem wir die Texte verfasst haben, kommt dann noch das Lektorat. Texte werden nochmal ein bisschen angepasst. Es werden nochmal andere Bilder ausgewählt. Vielleicht werden ein paar Sachen nochmal über den Haufen geworfen. Und das ist auf jeden Fall ein monatelanger Prozess. Und parallel lief halt natürlich auch noch andere Dinge, YouTube und so weiter. Aber wir wollten das schon, ja, wir wollten schon so ein bisschen mit der Tür ins Haus fahren und das sollte auch eine Überraschung sein. Deswegen haben wir da auch die ganze Zeit so dicht gehalten, obwohl uns das halt wirklich über einen längeren Zeitraum sehr, sehr begleitet hat und sehr viel Zeit auch gefordert hat von uns.
Ja, was ich noch sagen muss, ist, ich glaube, das war tatsächlich die längste Phase, war die Konzepterstellung. Denn wir haben uns darauf geeinigt, dass es ein Lost Place Bildband wird mit abenteuerlichen Geschichten, also sehr viel persönlichen Bezug zu dem, wie wir unterwegs sind und welche Reisen wir gemacht haben. Aber das war letztendlich eine Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir in diesem Buch quasi bis zu den Anfängen zurückgehen. Also wir machen das jetzt schon seit 10 oder 11 Jahren oder noch länger. Ja, also ewig. Und das macht ja was mit einem, so dieses Hobby. Und das ist ja eine Riesenreise auch für uns von irgendwelchen Kids, die da einsteigen, bis zu mittlerweile 30-jährigen Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen und dadurch so viele Erlebnisse gesammelt haben und so viel auch gelernt haben, dass wir uns gedacht haben, okay, man kann es natürlich unterteilen in Kategorien von Lost Places oder irgendwie Länder oder so eine Geschichte. Und wir haben dann gedacht, nee, weißt du was, lass uns das unterteilen in Learnings, die wir daraus mitgenommen haben. Und das war dann das Konzept, das stand auch ziemlich schnell, so die Idee an sich. Dann war natürlich die Frage, welche Learnings hatten wir überhaupt? Und das war so eine riesige Zeit der Reflexion, wo wir gedacht haben, krass, man hat gar nicht mitbekommen, dass man so unterschwellig ganz viele neue Gedanken auch so auf sein eigenes persönliches Leben übertragen hat, die eigentlich vom Exploren kommen. Und das dann so aufzuarbeiten und zu sagen, okay, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie kann man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen? Die Frage danach nach Dekadenz, wie viel denn eigentlich genug ist im Anbetracht dessen, dass alles zerfällt? Oder das Kapitel der Neugier, wie man in einer augenscheinlich komplett erkundeten Welt immer noch entdecken kann und so. Und das hat sich dann rauskristallisiert auf 5 Kernkapitel. Und ja, dann haben wir die Geschichten verteilt, welche wohin gut passen. Und so stand das Konzept, dann haben wir angefangen zu schreiben.
Und ich habe mir beim Durchlesen dieses Buches auch tatsächlich die Frage gestellt, ob ihr über diese ganzen Jahre eine Art Tagebuch geführt habt mit euren Erlebnissen, wo ihr irgendwie so ein Kleinigkeiten irgendwie aufschreibt.
Boah, die meisten Erlebnisse sind, glaube ich, so präsent, dass sie einfach im Kopf hängen bleiben. Und ansonsten spreche ich an der Stelle ein großes Lob und ein großes Danke an Marco aus, der extrem gut darin ist, Momente festzuhalten, wenn es auch nur mit dem Handy ist. Weil ich bin da eine absolute Niete drin. Bei den Reisen stürzt mein Handy eh immer ab oder hat keinen Empfang oder keinen Akku. Und Marco ist da ziemlich hinterher und der kann dann ziemlich genau rekonstruieren, was wann passiert ist und hält auch die Momente fest, die man nicht in den Videos sieht und die aber für uns natürlich für die Geschichte, auch wenn wir dann dazu schreiben, sehr, sehr wichtig sind.
Ja, du sagst es, die Videos, das ist halt auch ein Punkt. Das ist quasi auch so eine Art digitales Tagebuch, auch wenn das natürlich jetzt mit der Veröffentlichung von unseren Videos, das hängt ja teilweise Jahre hinterher, aber wir haben ja die Aufnahmen und da sind halt viele Erlebnisse, einprägsame Erlebnisse auch dokumentiert oder unsere Gedanken, die wir dann in die Kamera sprechen oder wenn wir miteinander reden, ist ja auch festgehalten und das ist dann vielleicht auch so eine Gedankenstütze gewesen für unser Buch, weil wir natürlich auch durch viel Material nochmal durchgehen mu mussten. In der ganzen Aufarbeitung und Vorbereitung für das Buch.
Und es ist auch beeindruckend, dass ihr zum Beispiel, ihr habt ja in diesem Buch dieses eine Kapitel, wo ihr in Luxemburg wart und dass ihr ein Bild von dieser Karte mit in dieses Buch abgedruckt habt, von diesem Stollen.
Ja, also da muss man vielleicht noch mal kurz den Rahmen spannen. Wir waren auf unserem ersten Trip, da waren wir, also auf unserem ersten internationalen Trip, das erste Mal, dass wir Deutschland zum Urbexen verlassen haben. Und sind da ziemlich blauäugig mit ein paar Locals in eine Mine, in eine verlassene Eisenmine mit mehreren, ich glaube, 30 Kilometer Netz waren es ungefähr. Also riesig, wirklich wie ein Pokémon-Level mit so Leitern, die dich auf eine komplett neue Etage gebracht haben. Und also ich persönlich habe mich am Gameboy schon immer in diesen Pokémon-Höhlen verirrt. Und das war halt mein absoluter Albtraum. Und dort haben wir uns dann letztendlich nach ein paar Stunden nicht verlaufen, aber wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sollten wir langsam zurück. Und auf dem Rückweg kam dann so eine Unsicherheit auf, welcher Weg jetzt der richtige ist. Und zum Glück hatten wir Cornelius dabei, ein Freund von uns, der zum ersten Mal tatsächlich mit uns auf den Urbex-Trip gegangen ist. Und der hat ganz am Anfang der Mine schon ein ungutes Gefühl gehabt und hat eine Karte gezeichnet. Aber das war halt null vorbereitet. Also er hat irgendwo einen Kuli gefunden und hat in so einem winzigen Notizbuch im A6-Format oder was weiß ich, hat er angefangen, das zu malen mit allen Hinweisen, die er irgendwie finden konnte, dass wir uns dann orientieren können. Aber nachdem man 4 Stunden durch so eine Mine irrt, ist das natürlich eine sehr, sehr unübersichtliche, dreckige, zerknitterte Karte. Und die hat uns dann aber letztendlich da den Arsch gerettet in der Situation, weil er sich darauf verlassen hat und wir ihm dann vertraut haben. Und darüber sind wir rausgekommen, obwohl unsere Gruppe eben sehr, sehr geteilter Meinung war, wo wir jetzt lang gehen sollen. Und dann stand so ein bisschen die Entscheidung, vertrauen wir den Locals, die bereits in der Mine waren, oder vertrauen wir unserer Karte, die von jemandem geschrieben wurde, der gar keinen Plan hat. Und letztendlich haben wir uns dann auf die Karte verlassen und sind damit ganz gut gefahren.
Ja, und wer Fan von deinem Podcast ist, weiß, dass wir in unserem ersten Interview bei dir auch über die Geschichte schon gesprochen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist auch eine Geschichte, die wir immer wieder erzählen, einfach weil das so einprägsam war, auch für uns. Weil ich meine, in dem Moment hätte ja auch alles enden können. So. Wir hätten da auch nie wieder rauskommen können. Die Locals, mit denen wir unterwegs waren, die haben uns dann im Anschluss auch erzählt, dass erst irgendwie Monate vorher zwei Jugendliche verschollen gegangen sind und nie wieder aufgetaucht sind. Also es ist wirklich eine sehr reelle Gefahr und wir sind da super blauäugig rein, ohne Vorbereitung. Und das hat natürlich auch extrem viel mit uns gemacht. Das hat im Nachhinein vor allem gearbeitet, dann die Monate und Jahre danach. Und hat auch dafür gesorgt, dass wir immer versuchen, jetzt halt gut ausgerüstet und vorbereitet in solche Situationen hineinzugehen. Also dass wir nicht mehr blauäugig in irgendwelche Stollen einsteigen, sondern wenn wir unter Tage zum Beispiel erkunden gehen, vorher natürlich Leuten Bescheid sagen, ey, wir sind da und da und wenn wir bis uns nicht melden, bis dann und dann. Dann, ja, schickt bitte jemanden zur Rettung und
Ja.
sowas.
Nee, also diese Geschichte ist auch sehr spannend zu lesen, dass man sich denkt, oh Gott, und was ist passiert? Wie ging es aus? Also es ist wirklich wie ein kleiner Thriller, kann man schon sagen. Und dieses Bild von der Karte hat dann eben so dieses i-Tüpfelchen noch ergeben, diese zerknitterte kleine Karte.
Ja. Ja, man muss auch sagen, da war das Medium Buch auch irgendwie sehr schön zu gestalten, weil in unserem Video, als wir uns das nochmal angeschaut haben, damals waren wir noch mit wesentlich schlechterer Kameratechnik unterwegs, deswegen ist natürlich in einer komplett finsteren Mine sehr schwierig zu filmen. Aber diese ganzen Eindrücke, was die Geräusche angeht und diese kleinen Strukturen, die man überall sieht, der Fakt, dass du einen Maschendrahtzaun, mit dem Geröll gestützt werden sollen, anfasst und der einfach zwischen deinen Fingern zerbröselt. So eine Geschichten lassen sich dann eben, das waren ja alles reale Eindrücke und die konnten wir halt in Wortform wesentlich besser festhalten als damals im Video. Genauso unsere eigenen Gedanken, denn man muss sagen, in dem Buch gibt es quasi pro Kapitel immer so drei große Säulen. Die erste Säule ist die abenteuerliche Erkundung, wo wir den Leser und die Leserin mitnehmen. Und die sich wirklich fühlen, als ob die da mit bei uns sind. Das ist quasi sehr viel mit wörtlicher Rede, viele eigene Gedanken, viele Eindrücke, die wir sammeln. Dann die gewohnte historische professionelle Aufarbeitung der gesamten Geschichte des Ortes. Und das letzte Element ist quasi ein philosophischer Ausblick. Wie kann man denn das Gelernte oder Erfahrene übertragen aufs eigene Leben und welche Lehren zieht man daraus? Und so zieht sich das durch alle Kapitel und da war die Mine auf jeden Fall wie gemacht dafür, denn dort haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge erlebt und gelernt.
Und weil du schon das Thema Video jetzt angesprochen hast, ich finde das auch super, dass ihr, das kennt der ein oder andere vielleicht schon von euren Kalendern, dass ihr wieder einen QR-Code hinzugefügt habt zu dem Video dementsprechend. dass man sich das dann auch nochmal in bewegten Bildern angucken kann, wie das denn wirklich war von Anfang bis Ende, weil ein Video natürlich viel mehr vermittelt wie ein Bild, ja, und das finde ich auch ganz, ganz klasse gemacht.
Oder sagen wir, es vermittelt etwas anderes, weil für uns steht das auf jeden Fall als ergänzende Medien, dass unsere Videos auf YouTube und eben das Buch, weil es gibt natürlich auch viele Sachen, viele Videos, die wir noch gar nicht veröffentlicht haben, die wir noch, wo wir das Rohmaterial noch gar nicht angefasst haben, was wir erst in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren anfassen, aber die Erlebnisse dazu und die Fotos dazu sind jetzt schon in diesem Buch. Und dann gibt es eben noch die Videos, die jetzt schon veröffentlicht sind und wo auch die Geschichten dazu im Buch sind. Aber auch da thematisieren wir teilweise andere Dinge oder andere Aspekte jetzt in Textform als in dem Video. Und deswegen fand ich das auch sehr gut, dass wir dann uns dazu entschieden haben, über QR-Codes noch die Links zu den Videos einzufügen, eben als sehr ergänzendes Material.
Wie schwer war das denn eigentlich für euch aus diesen ganzen, nach all den ganzen Jahren und diesen ganzen Erlebnissen, wie schwer war es denn für euch, die Bilder und die Orte auszusuchen, die ihr da in dem Buch überhaupt zeigen wolltet?
Das ist eine sehr gute Frage, weil an sich haben wir ja auf jeden Fall Lieblingsgeschichten, wir haben Lieblingsfotos und das ist halt, ich würde sagen, von denen, mussten wir nicht lange überlegen, sondern diese Geschichten sollten automatisch in das Buch mit rein und dann haben dieses ganze Konstrukt drumherum, diese ganze Gliederung hat sich dann auch so ein bisschen darum ergeben. Also wir hatten unsere Lieblingsgeschichten, wie zum Beispiel Germana, also das versunkene Dorf, oder eben diese Geschichten, aus denen wir sehr viel gelernt haben, an denen wir auch gewachsen sind, wie eben diese Minengeschichte. Und dann hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass das ja irgendwie auch Überthemen sind. Zum Beispiel eben das Überthema Neugier. Das passt so gut zur Mine, weil diese Neugier hat uns eben in diese Mine getrieben. Und zur Neugier, was dann aber auch die Geschichte, die Till am Anfang erzählt hat, mit Sardinien, diese Kajaktour. Auch das hat darauf irgendwie die Neugier natürlich unser Kompass. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, ey, das sind ja alles irgendwie, das passt so zusammen. Dann hat sich das auch alles so natürlich zusammengefügt. Und dann war es tatsächlich bei einigen Kapiteln sehr schwer, sich zu entscheiden, was man jetzt nimmt und was nicht, eben weil zum Beispiel super viel dazu passt. Wir haben auch ein Kapitel, da geht es um Vergänglichkeit und wie die Natur ihre Lebensräume zurückerobert. Und da, ich meine, das siehst du ja in fast jedem Lost Place und da war es dann auch sehr schwierig, die prägnantesten Geschichten auszuwählen. Also mal war es schwierig, mal war es super leicht, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich, weil ich habe auch schon oft überlegt, in der ganzen Zeit die ganzen Orte, die man gesehen hat, die ganzen Erlebnisse, die man hatte, wenn man da jetzt auswählen müsste, seine Top 5, was nimmt man denn da? Oder wie entscheidet man sich dann da? Das kommt natürlich auch immer aufs Konzept an, aber das Gleiche habe ich mich oft auch schon bei euren Kalendern zum Beispiel gefragt, wie ihr da aussucht, unter welchem Kriterium?
Bei den Kalendern ist es eher so, dass wir für die verschiedenen Jahreszeiten Motive finden müssen und dass das Hauptmotiv genug gute Nebenmotive liefern muss, denn wir haben ja immer eine große Hauptmotivseite und anschließend nochmal Geschichte und Nebenmotive. Und wenn wir da quasi ein super geiles Bild haben, was aber eine One-Shot-Location war, dann fällt uns sehr schwer, das zu nehmen, weil anschließend eben nichts mehr für die Geschichte oder die Nebenmotive bleibt. Und trotzdem natürlich, wenn wir gute Jahre haben, dann ist es sehr, sehr schwer, da eine Auswahl zu treffen. Aber wir wissen ja, dass die Bilder immer noch auf der Festplatte schlummern und wir im schlimmsten Fall dann für spätere Jahre die Aufnahmen noch verwenden können.
Ja, und beim Buch hat es auf jeden Fall auch wehgetan, dass ein paar Geschichten da nicht reingepasst haben. Aber auch da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich jetzt ein Buch an einen Freund verkauft und dann eine Widmung, noch eine persönliche Widmung hinzugefügt. Und zwar habe ich dann ganz ans Ende auf die letzten leeren Seiten nochmal eine Bonusgeschichte quasi reingeschrieben, die mir im Buch ein bisschen gefehlt hat. Habe ich nochmal handschriftlich 2 Seiten da reingeschrieben.
Wie cool.
Das hast du mir gar nicht erzählt, das ist ja richtig nice.
Ja, das ist ja weit vor 2-3 Tagen.
Worum ging's?
Sehr cool.
Was war das für eine?
Das war in Albanien, als wir angekommen sind. Also wir haben jetzt ein Mammutprojekt irgendwie über 3 Jahre haben wir versucht, nach Albanien zu kommen und dann nach 2 gescheiterten Trips, endlich beim 3. sind wir angekommen. Und dann am Abend des 1. Tages, an dem Tag, wo wir angekommen sind, waren wir in den Ausläufern der albanischen Alpen, weil wir ja Wir sind ja auch bekannt als die verwunschenen Berge. Und unser erstes Projekt sollte sein, dass wir dann ja 2, 3, 4 Tage vielleicht abseits der touristischen Pfade da entlang wandern, auf der Suche nach so abgelegenen Ortschaften. Und in dem ersten Dorf, wo wir dann angekommen sind, hat sich das dann alles, da gab es erstmal eine Planänderung, weil wir haben da mit Locals dann Fußball gespielt, mit den 3 Kids, die da in dem Dorf gewohnt haben. Da waren irgendwie 12 Familien. Beim Fußballspielen, ja, waren Till und ich leider in entgegengesetzten Teams, und dann bei dem Angriff von Till bin ich reingekrätscht, also im wahrsten Sinne des Wortes, und habe ihm am Bein verletzt, und dann war ja so der ganze Plan dahin, mit, dass wir die Tage danach wandern gehen. Aber das war super skurril dort in dem Dorf, weil der Mann, der Mensch, der uns eingeladen hat, der ist selbst so Hobby-Archäologe. Das heißt, er hat uns gezeigt, was er alles so in den letzten Jahren ausgebuddelt hat. Da war zum Beispiel so ein altes Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg, so ein deutsches Maschinengewehr, allerhand an Messern und verschiedenste Dinge. Und dann die Dinge, die die uns erzählt haben, so dass die im Sommer Dynamit fischen dort in einem Fluss in der Nähe, das war alles so skurril. Und das hat so diesen ersten Eindruck geprägt von Albanien, so dass wir dann richtig Lust hatten, dann auf die Wochen darauf das Land so richtig kennenzulernen. Und das habe ich so ein bisschen in Kurzform da hinten noch in das Buch reingeschrieben.
Ach cool. Ja, ihr habt ja im Buch auch ein paar Geschichten, wo ihr tatsächlich dann auch über diese Begegnungen mit den Locals schreibt. Und das finde ich auch immer sehr beeindruckend, dass ihr wirklich aktiv auch auf die Leute zugeht und dann werdet ihr eingeladen. Und auch in ein paar Videos von euch sieht man das ja, dass die Leute dann euch super freundlich begegnen und dann trinkt ihr dann Schnäpschen mit denen und seid zum Essen eingeladen und so. Das finde ich super, super toll.
Man würde ja einen riesigen Teil der Reise und der Erfahrung verpassen, wenn man sich nicht für das Land oder beziehungsweise die Kultur des Landes, in das man reist, interessiert. Und ich meine, wer kann einem besser Geschichten über die örtlichen Locations erzählen als die Leute, die dort wohnen? Und über das Land und die Kultur und alles Mögliche. Deswegen ist das für uns echt ein essentieller Bestandteil. Und erst das gibt einem so richtig das Gefühl, unterwegs zu sein, wenn man sich auf einmal nur noch mit Händen und Füßen verständigen kann. Und feststellt, okay, krass, ich bin nicht mehr zu Hause, die sprechen eine andere Sprache. Ich bin jetzt derjenige, der sich nicht auskennt. Und genau dieses Gefühl ist ja das, was wir suchen auf Reisen, neue Erfahrungen. Weil wenn ich irgendwo hinfahre und quasi in meinem kleinen Mikrokosmos bleibe, wo alles ist wie gewohnt, dann gibt mir persönlich das nur die Hälfte der Erfahrung, die ich auf so einer Reise sammeln will.
Also es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte und ich habe es ja auch schon gesagt in der Balkan-Tour quasi die Videos, wo ihr wart, wo ihr dann auch, um jetzt mal ein bisschen abzudriften, wo ihr dann auch auf diese Gedenkfeier gelandet seid für
Beim Hotel
das,
Ikman.
genau, beim Hotel Ikman und wo dann einfach diese Gedenkfeier stattgefunden hat und wo ihr euch da auch so ein bisschen runtergemischt habt und dann mit den Leuten auch gesprochen habt, beziehungsweise wo die Leute dann auch erzählt haben, ja, war auch sehr beeindruckend.
Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass uns das immer so zufliegt.
Ja, weil wir, also du rechnest ja nicht damit oder beziehungsweise du guckst ja nicht in den Kalender rein und sagst, oh, da können wir heute vielleicht nicht hin, weil da eben morgen diese Gedenkfeier stattfindet für die Olympischen Spiele und
Ja,
die
beziehungsweise
Kriegsgedenken
wir
und
würden
so.
denken, oh, da sollten wir morgen schlafen, weil da morgen die Gedenkfeier stattfindet.
Ja.
Ja, aber das war, um das nochmal kurz einzuordnen, Hotel Igman ist in der Nähe von Sarajevo, einem riesigen Kriegs- oder Konfliktgebiet, damals in den Konflikten in Ex-Jugoslawien. Und dort, also es war ein riesiger Kriegsschauplatz, das ganze Hotel sieht absolut runtergekommen aus, hat die ganze Fassade ist zerstört von Einschusslöchern, und von dort aus hat man Sarajevo belagert mit Artillerie, und da sind eben sehr, sehr viele Menschen gestorben in diesen Konflikten, und wir haben dort in der Gegend erkundet und fanden diesen Ort sehr angenehm zum Übernachten, weil man da einen großen Parkplatz hatte, wo wir uns einfach mit unserem Auto und einem Dachzelt hinstellen konnten. Man war direkt neben einem spektakulären Lost Place, konnte da aufs Dach und diese riesigen Weiten der Wälder bestaunen, und haben uns halt nichts weiter dabei gedacht, als wir da einmal geschlafen haben und dann noch ein weiteres Mal, weil wir eh noch in der Gegend waren. Und den nächsten Tag sind wir aufgewacht und plötzlich standen so Leute bei uns in der Nähe vom Zelt, aber unterschiedlichsten unterschiedlichste Stile und unterschiedlichste Generationen und wir waren total verwirrt. Und als wir dann runter zur Straße gegangen sind, war da ein kleiner Friedhof, wo bestimmt 500 Leute versammelt waren und Soldaten und Leute Reden gehalten haben mit Blumen und so weiter. Und wir haben ziemlich schnell verstanden, dass es eine Gedenkfeier ist an einem historischen Datum. Haben das dann nochmal gegoogelt und haben durch unsere Kameraausrüstung anscheinend den Anschein erweckt, dass wir von einem deutschen Kamerateam sind. Und dementsprechend haben die uns da mit offenen Armen empfangen und haben gesagt, Mensch, ihr könnt gerne hierüber dokumentieren. Und dann standen wir plötzlich neben den Soldaten vorne in der Zeremonie und waren wieder so mittendrin im Geschehen und konnten da Impressionen sammeln und auch videografisch festhalten, die es dann auch ins Video geschafft haben, was einfach nochmal diesen ganzen Konflikt von so einer realen und authentischen Seite beleuchtet, wie man es halt nicht über einen Offsprechertext oder so hinkriegt, sondern ja, das muss man dann einfach irgendwie zufällig mitnehmen und das ist bei uns passiert.
Ja, man muss auf jeden Fall bei sowas sehr viel Glück haben auch, aber man muss auch einfach offen sein für sowas, weil andere, die jetzt da gereist wären, die hätten das vielleicht gesehen, zur Kenntnis genommen und wären dann zum nächsten Lost Place gefahren, aber hätten dann dadurch einfach so viel verpasst von der Kultur und vom Hintergrund und von der Geschichte oder einfach von dem Menschlichen, weil das war im Grunde nach der Zeremonie so ein richtiges, der Till sagt immer Balkan-Festival, wo dann, da wurde so Lamm und Fleisch geschlachtet und direkt verkauft und da gab es alles Mögliche, da wurden auch Sensen verkauft und sowas und die Leute hatten einfach noch einen schönen Tag nach der Zeremonie und wir haben uns da drunter gemischt und haben einfach noch Interviews geführt mit den Leuten und haben auch erfahren, dass Menschen Verwandtschaft haben, die in dem Hotel gekämpft haben, teilweise in dem Hotel da verstorben sind und auch da haben wir dann versucht, daneben mit diesen Menschen, die dort vor Ort waren, auch noch weitere Interviews zu vereinbaren und an sich hat es uns einfach die Erfahrungen, die wir dann hatten, uns so sehr bereichert, einfach dadurch, weil wir da geblieben sind und einfach offen waren für diese Experience.
Ja, und das macht auch die ganze Tragik des Ortes so viel greifbarer, wenn du dann da Leute hast, die Familienangehörige verloren haben und die hatten da so eine ziemlich beeindruckende Geste, um ihre Trauer auszudrücken. Die haben immer mit offenen Händen, als würden sie weinen, von den Augen nach unten über die Wangen gestrichen. Und das war so dieses anerkennende Symbol der Trauer, die man empfindet. Und das war total krass. Sehr alte Menschen, aber auch Kinder und Leute, die irgendwie 40 sind, zu sehen, wie die diese Geste machen und vor den Gräbern stehen, wo unendliche Namen stehen. Und das macht das so real, dass so wirklich Leute gestorben sind. Und eben nicht so, als ob man im Geschichtsunterricht sitzt und über Schlachten und Kriege hört und das alles so namenlos ist, sondern man hat das wirklich gespürt, dass dieser Konflikt einfach die Länder dort immer noch so zerrüttet und immer noch so sehr zerrt. Und dass es sich aber auch dann, und ich glaube, den Spirit konnten wir ganz gut anschließend einfangen, dass es sich wieder erholt und dass die Leute wieder miteinander finden und diese tragische Zeit hinter sich lassen. Und das sind Erfahrungen, die man nur machen kann, wenn man ein bisschen offen dafür ist. Und das sind auch viele Sachen, die wir dann in dem Buch thematisiert haben und wollen damit quasi so eine Art des Reisens bisschen zeigen, die noch weitergeht als Lost Place Touren, die man abhakt und dann wieder nach Hause fährt.
Und ich glaube, das war ja auch der letzte Teil in der Serie von den Videos, das mit dieser Trauerfeier, gell? Soweit ich mich erinnern kann, glaube ich.
Danach ist noch ein anderes Video gekommen danach und gerne gibt es noch ein weiteres Video zur ersten Balkanreise. Aber ja, das will noch nicht zu sehr vorweggreifen, aber es wird dieses Jahr noch veröffentlicht auf jeden Fall.
Ah, weil wie gesagt, das ist jetzt auch schon eine Zeit her und ich kann mich nämlich, weil ich gucke jetzt gerade dieses Foto an, ich kann mich so gut an diese Serie erinnern, weil ihr habt mir ja damals dieses nette Foto geschickt, wo Marco, da hast du ja noch hinten drauf was geschrieben, das sind wir in, weiß ich nicht, 50 Jahren oder so, wo die alten Herren auf der Bank sitzen. Und genau die sieht man in einem dieser Videos eben. Und das hat mich total überrascht. Und ich habe ja das Foto, da habe ich ja dann auch einen Post bei Instagram gemacht, weil mich das so amüsiert hat. Und das fand ich auch ziemlich cool, mal bewegte Bilder dann davon zu sehen. Und wie gesagt, diese ganze Balkan-Series, Jugoslawien-Series fand ich sehr beeindruckend, weil ich ja da auch so ein bisschen privaten Bezug dazu habe und ich ja auch noch diese diese Landschaft kenne, wie das nach dem Balkankrieg war, ja, wo alles durchlöchert war und die NATO da noch patrouilliert hat und noch alles vermint war und man gucken musste, wo man tatsächlich wirklich hinläuft. Und als Kind ist einem das natürlich nicht so bewusst wie heute. Und von daher habe ich das sehr, sehr nachdenklich auch verfolgt und wie gesagt, hat das auch nochmal so ein bisschen die Vergangenheit oder ich habe mich an die Vergangenheit erinnert, so kann ich das sagen, ja. Genau, und jetzt wieder, um auf das Buch zurückzukommen, ja. Was ist denn eigentlich eure Lieblingsstelle in diesem Buch?
Ja, für mich ist es ganz einfach, die Geschichte habe ich vorhin auch schon kurz angeteasert. Germana, es ist dieses ja versunkene Dorf in den ja, rumänischen Bergen, in den Karpaten. Das ist einfach krass gewesen dort. Musst dir vorstellen, so ein riesiger See aus toxischer Schnacke. An ja, einem anderen Stellen
Wahnsinn.
Ist er vielfarbig, also das heißt so rostrot und irgendwelche unnatürlichen Blautöne. Und mittendrin ragt so eine Kirchturmspitze raus und das ist so ein Motiv, das hatten wir vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen und uns war klar, irgendwann wird uns da auch hinbringen, weil wir das auf jeden Fall selbst erkunden wollen. Und als wir dann beim zweiten, also im zweiten Anlauf nach Albanien zu kommen, in Rumänien gestrandet sind, mussten wir nicht lange überlegen, dann uns war schnell klar, dass wir auch versuchen wollen, dann da in die Berge zu kommen. Und als wir dann da waren, das war also noch krasser, konnten wir uns das gar nicht vorstellen. Also die ganzen Bilder, die wir gesehen haben, konnten wir uns nicht darauf vorbereiten, wie es dann wirklich ist, wie das da riecht und wie es ist, dort auf die Menschen zu treffen, die halt dort noch leben. Weil die Hintergrundgeschichte ist, dass im benachbarten Tal ist eine der größten Kupferminen ganz Europas, glaube ich. Und zur Zeit des Kommunismus, also vor einigen Jahrzehnten, hat der Diktator entschieden, die Stelle da, wo das Dorf ist, dass dieses Tal geflutet wird mit der Schlacke, mit dem Abfall von dieser Kupfermine. Und die Leute, die da gelebt haben, die sollten umgesiedelt werden. Und ihnen wurden viele Versprechungen gemacht, wie zum Beispiel, dass die Ahnen ausgebuddelt werden und dann woanders beerdigt werden oder dass ihnen Geld gegeben wird für die Umsiedlung. Und alle Versprechen, jedes einzelne wurde gebrochen. Und deswegen gibt es Menschen, die bis heute dort nicht wegziehen können, einfach weil sie nicht die finanziellen Mittel haben. Und dann auf diese Leute zu treffen und ihre Geschichten zu hören. Wir hatten zum Glück eine Rumänin dabei, die übersetzt hat. Das war auf jeden Fall dann auch krass. Auch das hat irgendwie diese Erfahrung nochmal ganz anders gemacht für uns. Wir konnten das einfach aus erster Hand erfahren, wie schlimm das wirklich ist. Dass die Leute, die können nicht anders, als ihr Gemüse und ihre Pflanzen dort direkt an dem Wasser anzubauen und davon zu leben. Und das ist halt natürlich hochgradig giftig. Und das war sehr, sehr tragisch dann, das alles zu sehen.
Also die Bilder alleine sind ja schon beeindruckend. Und ich habe mir dann auch gedacht, das muss ja, also wie das wohl dort riecht und allgemein die Natur, weißt du, gibt es da noch wirklich andere Lebewesen? Also leben da noch Vögel oder andere Tiere eben und auch die Menschen, wie die halt damit irgendwie zurechtkommen müssen, ja, weil die eben keine andere Wahl haben, wie du sagst.
Ja, das haben wir auch in dem Buch geschrieben, dass wir da angekommen sind und wir haben keine Vögel gehört und es waren nicht mal Mücken da und das war wirklich so ein einfach lebensfeindlicher Ort. Die einzigen Tiere, die da waren, waren irgendwie die Kühe von den Bäuerinnen, die da noch leben. Und die haben uns gesagt, ja, da haben schon ein paar Mal Kühe aus dem Wasser eben getrunken und sind daraufhin verendet.
Mm. Ja. Ja, und ich habe mich dann auch tatsächlich an unseren ersten Podcast zurückerinnert, weil wir da auch so ein bisschen drüber gesprochen hatten, dass ihr sagt, ihr plant so ein bisschen Content zu machen, wo man halt anhand zum Beispiel von Klimakatastrophen sehen kann, wie Lost Places entstehen oder eben, wie du sagst, wie jetzt in Rumänien eben, was passieren kann, wenn jemand entscheidet, gut, wir fluten das jetzt mit giftigen Stoffen, ein Dorf, was passiert in der Zukunft damit? Oder man sieht das ja jetzt aktuell ganz gut an den Überschwemmungen, ja. Was entsteht durch so eine Klimakatastrophe oder allgemein, was der Mensch so für Unheil anrichten kann?
Ja, das stimmt. Also Die menschengemachten Katastrophen führen natürlich zu jeder Menge Lost Places. Und das ist ja natürlich, wenn man selbst Lost Places erkundet, erst einmal super spannend. Aber man darf natürlich nie die Tragik dahinter
Genau, das Schicksal,
vergessen.
ja.
Genau, es ist dann immer so ein Zwiespalt. Und da haben wir natürlich auch den Anspruch, dementsprechend sensibler an das Ganze heranzugehen und uns dann auch die Geschichten von den Menschen vor Ort auch wirklich anzuhören, weil das sind die, die da in erster Linie darunter leiden.
Ja, das Ganze war auch damals so gedacht, dass wir uns vor der Problematik gesehen haben, wie eigentlich fast alle anderen, dass man den Klimawandel so schlecht visualisieren kann und so schlecht begreifen kann. Und wir irgendwann diese Brücke gezogen haben, dass der Blick in die Vergangenheit, den man beim Lost Places erkunden ja die ganze Zeit sehr, sehr real vor sich hat, eben genauso gut auch ein dystopischer Blick in eine mögliche Zukunft sein kann, wenn wir weiterhin so machen, wie wir es tun. Und es gibt einfach sehr viele Beispiele dafür, wie solche Landschaften entstehen und was alles schiefläuft auf unserem Planeten. Also der Fakt, dass das ein Deal zwischen der Regierung und den größten Mining-Unternehmen Rumäniens ist und die quasi dort Leuten Sachen versprochen haben, die sie dann nicht gehalten haben, das ist ja, na, also das ist ein Konflikt, der geht zurück in die 70er oder 80er, glaube ich, da hat das angefangen und es wird immer noch eingeleitet.
Ja, also
und
das
ist 1000 Kilometer von uns entfernt.
Ja.
Das ist halt einfach Wahnsinn. Und sowas muss man erzählen und begreifbar machen, dass es eben doch jetzt passiert.
Was ist denn deine Lieblingsstelle eigentlich?
Habe ich schon drüber nachgedacht, deswegen war ich auch gerade so still und bin gar nicht auf explizit eine Geschichte gekommen. Ich glaube, die Bilder des Vergänglichkeitskapitels gefallen mir am besten, weil ich einfach ein Riesenfan von diesem natürlichen Verfall bin. Also ich bin immer relativ unbegeistert von so pristine Locations, wo alles picobello ist, die es natürlich gibt und die sind auch spannend und so. Aber ich finde das schon geil, wenn irgendwie Bäume durch Wände wachsen und Maschinen überwuchert werden. Und man einfach sieht, wie jeder Stoff, egal was, egal ob Beton oder Holz oder Metall, einfach zerfällt über lang genug einen Zeitraum. Und ja, ich glaube, optisch gefällt mir das Kapitel am besten. Storytechnisch gefällt mir das Neugier-Kapitel am besten, weil sich das für mich auch so durch mein gesamtes restliches Leben zieht. Also diese dem Nachgehen der Neugier. Und das in einer Welt, die, wie ich schon am Anfang gesagt habe, augenscheinlich eigentlich ziemlich gut entdeckt ist und man gar nicht mehr so diesen Entdeckergeist führen kann, wo man sagt, oh, wir haben hier Karten, die sind noch nicht vollständig, da brauchst du jetzt mich, um da hinzureisen oder so, weißt du? Aber diese ganzen kleinen versteckten Welten, die sind ja überall. Und wenn wir dafür die Augen offen halten, dann entdecken wir Sachen, von denen wir einfach vorher nicht wussten, dass sie da sind.
Ja.
Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht zu schreiben und macht mir auch viel Spaß zu lesen. Deswegen würde ich sagen, so eine Kombination aus den beiden Kapiteln. Aber mich jetzt genau auf eine Geschichte festlegen kann ich, glaube ich, nicht.
Also ich würde jetzt von mir sagen, ja, dass, also ich möchte euch jetzt mal die Stelle, nicht nur euch, sondern auch allen, die jetzt zuhören, die Stelle vorlesen in diesem Buch, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Also das war wirklich die Stelle im Buch, wo ich 2 Minuten da saß und mir gedacht habe, es ist wirklich so. Und das ist genau so eine Sache, die uns eigentlich am wenigsten beim Lost Places Besuchen beschäftigt oder die uns nicht so bewusst wird, während wir einen Lost Place besuchen. Ja? Und zwar handelt es sich um die erste Seite vom Kapitel Dekadenz, wie viel ist genug? Und das ist die Stelle, ich lese sie jetzt einfach mal vor. Seit über 10 Jahren erkunden wir nun schon verlassene Orte in ganz Europa. Eine ziemlich lange Zeit, wenn man bedenkt, dass einem Drittel unseres bisherigen Lebens, dass es unseren, mein Gott, ich kann nicht vorlesen, dass es einem Drittel unseres bisherigen Lebens entspricht. Die ständige Konfrontation mit Verfall und Vergänglichkeit regt zum Nachdenken und Hinterfragen an und hinterlässt schließlich Spuren. Eine unvermeidliche Erkenntnis ist, dass alles verkommt, ganz egal, für wie wichtig es einst gehalten wurde. Das gleicht anfangs einen Schlag ins Gesicht, denn wir alle streben nach Bedeutung. Wir sind das Zentrum unserer eigenen kleinen Welt und der Gedanke daran, dass unsere Existenz irgendwann restlos endet, erfüllt uns mit Unbehagen. Und so versuchen viele von uns, ein Vermächtnis zu hinterlassen, streben nach Ruhm und Anerkennung oder irgendeiner anderen Möglichkeit, den Tod zu überdauern. Doch wer in die Vergangenheit eintaucht, merkt schnell, dass all diese Bemühungen nur klägliche Versuche sind, dem Unausweichlichen zu entgehen. Egal wie einflussreich du einst warst, egal wie groß dein Haus, wie teuer dein Auto, wie angesehen dein Abschluss, wie berühmt deine Werke oder wie brillant deine Arbeit, alles gerät irgendwann in Vergessenheit. Und das, wie gesagt, das ist wirklich die Stelle, wo ich mir dachte, boah, okay, es ist wirklich so, weil ich hatte das auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dass ich mir auch oft manchmal in so Häusern denke, du kommst in ein Haus rein, das ist vollgestopft mit Sachen und es liegt jetzt alles da und verrottet und das kümmert keinen. Und du während deiner Lebenszeit hast aber gedacht, gut, ich war jetzt im Urlaub, ich bringe mir ein Andenken mit oder ein Kleid oder was weiß ich, keine Ahnung. Und im Endeffekt liegt das dann einfach nur noch da und verrottet. Und wie ihr schon sagt, das ist egal, wer man war, es ist alles vergänglich. Oder was es war.
Das stimmt. Und das hört sich sehr, sehr deprimierend an am Anfang. Aber das ist tatsächlich, wenn man den Gedanken weit genug spannt, überhaupt nicht der Fall. Weil das nimmt dem Leben so ein bisschen seine Ernsthaftigkeit. Wie fasse ich das kurz zusammen? Also, was uns das Urbexen und das, was du gerade vorgelesen hast, gezeigt hat, ist, dass du eine immense individuelle Freiheit erreichen kannst, wenn du dich quasi von sowas wie gesellschaftlichen Erwartungen loslöst. Weil wir versuchen natürlich irgendwie alle Anschluss zu finden und oft sind eben so teure Habseligkeiten, gute Abschlüsse und so weiter, sind halt, ja, wollen erreicht werden, um irgendwie einen gewissen sozialen Status zu erreichen. Und aber das ist ganz einfach eine Illusion, wenn du dann das mal ein bisschen weiter betrachtest. Und da steht auch irgendwo noch in demselben Kapitel der Zeitvergleich zur Lebensform der Dinosaurier, die ja 230 Millionen Jahre, glaube ich, existiert haben und wovon wir mit den ersten menschlichen Formen auf unserem Planeten momentan 1% dieser Zeit abdecken. Also das ist halt ein krasses Erfolgsmodell der Evolution gewesen. Und wir halten uns aber trotzdem irgendwie für, weiß ich nicht, die Schöpfer oder keine Ahnung, aber letztendlich sind wir so verschwindend gering. Und wenn du dann auch diese Zeit der menschlichen Daseinsform erstmal runterbrichst auf deine eigene individuelle, dann ist es einfach lachhaft und absolut unbedeutend. Und da das aber alles ist, was wir effektiverweise haben, ist es ja im Umkehrschluss die bedeutendste Zeit, die wir haben. Denn wir haben diese 50 bis 100 Jahre, je nachdem, wie lange wir leben. Im Schnitt. Ne? Und nur das ist die Zeit, bei der wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass wir sie leben. Wir können natürlich davon ausgehen, okay, nach dem Tod gibt es vielleicht auch noch was oder Reinkarnation oder keine Ahnung, gibt es ganz viele Ideen, die der Mensch wahrscheinlich aus genau demselben Grund erfunden hat oder von denen er ausgeht. Aber de facto wissen wir nur ganz, ganz sicher, dass wir jetzt gerade existieren. Und wenn wir die Zeit nicht nutzen, dann ist es absolut verschenkt.
Ja, das ist eine sehr gute Lebenseinstellung und auch, wie gesagt, also wie du es schon gesagt hast, so im ersten Moment denkt man sich, okay, das ist jetzt aber super depressiv irgendwie geschrieben und ich hatte das ja in unserem kleinen Vorgespräch schon gesagt, so es gibt ein paar Stellen in diesem Buch, die mich persönlich wirklich zum Überlegen gebracht haben und dann habe ich mir eben währenddessen auch gedacht, das ist wahrscheinlich genau das, was ihr auch mit eurem Buch erreichen möchtet, dass die Leute auch wie ich einfach mal 5 oder 2 Minuten da sitzen und drüber nachdenken, was sie da wirklich gerade gelesen haben.
Ja, das wünschen wir uns zumindest, ja. Ja, genau, und aber es sind natürlich auch keine, also wir wollen auch nicht dastehen wie irgendwelche Gurus oder so, es sind auch unsere eigenen Erfahrungen, die wir da gemacht haben und eigene Gedanken, die wir uns gemacht haben. Und jetzt in dem Kapitel geht es letztendlich darum, wie man den Erfolg, den wir so als Gesellschaft definiert haben, ob man den vielleicht nochmal neu definieren könnte und den weniger in einer schwarzen Zahl auf dem Konto definiert, sondern eher vielleicht in zwischenmenschlichen Beziehungen und ob man wirklich im Leben da ist, wo man sein will und ob man seine Entscheidungen selbst getroffen hat oder ob einen irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge irgendwohin bewegt haben, wo man dann nach ein paar Jahrzehnten feststellt, vielleicht hätte ich mehr auf mich selbst hören sollen.
Ja, oder dieses Beispiel, das ihr in dem Kapitel geschrieben habt, also im Dekadenzkapitel mit der Jacke, wo es darum geht, man kauft sich die Jacke nicht, weil die warm hält, sondern wegen der Marke. Ja, du kaufst die Jacke anhand der Marke so, und nicht, dass die warm hält oder sonst irgendwas. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für die heutige Zeit, finde ich.
Ja, der Wert, der aus einem sozialen
Genau.
Status hervorgeht und nicht mehr aus einer
Ja,
Funktionalität.
genau. Also das
Richtig.
ist
Und
auch
das ist
eine
auch
sehr
bei
gute
uns völlig,
Beschreibung.
also in der Gesellschaft ist das völlig akzeptiert, dass eine Jacke von einer sehr teuren Firma einfach das Zehnfache von einer kosten kann, die in der Nachbarfabrik hergestellt ist, aber eben nicht das Logo trägt. Und das ist
Ja.
einfach für uns, da sagt niemand, okay, das ist vielleicht ein bisschen irrsinnig, sondern da sagen die meisten Leute, ja, ist gerechtfertigt.
Ja.
Und wenn du dann aber beide Jacken in einer Bude rumliegen siehst, wo es ein paar Mal drauf geregnet hat und die genauso zerfallen, dann wird dir bewusst, dass es letztendlich überhaupt gar keine Relevanz hat.
Ist auch so. Oder mit den Autos eben. Es ist egal, ob das ein Opel Corsa ist oder ein Bentley, die verrotten beide gleich.
Ja, und die bringen dich beide auch ans Ziel.
Genau. Wie euer
Und
schöner Lada.
okay, der bringt uns ein schlechtes
Sonderfall.
Beispiel. Der bringt uns nicht mal ans Ziel.
Ja.
Ja, das ist ein Sonderfall. Aber der hat seine Funktion ja auch darin, dass er nicht funktioniert. Also jetzt gerade, wo ich hier in Frankreich sitze, zum 5. Jahr in Folge bei der Familie, die ich hier kennengelernt habe und die ich jedes Jahr besuche, die habe ich nur kennengelernt, weil ich eine Panne hier hatte. Und weil das ist eine schöne Geschichte, die kann ich auch ganz kurz erzählen, auch wenn es wenig mit Urbex zu tun hat. Aber es ist quasi so geschehen, dass ich hier ein Problem mit meinem Auto hatte, was ich gern selber lösen wollte. Und ich brauchte nur so ein 4-Euro-Teil, quasi so ein Simmerring hinten in der Achse, schwer zu tauschen, aber einfach zu kaufen. Und dann habe ich Leute gefragt, ob die hier eine Adresse haben, wo ich das hinschicken kann. Und die ersten Leute, die ich gefragt habe, die keinerlei Englisch konnten, nichts. Haben mich zu sich nach Hause eingeladen. Dann kam der Corona-Lockdown. Dann haben die mir hier ein Apartment vermittelt, weil ich in Frankreich bleiben musste und nur eine Stunde am Tag raus durfte. Wilde Zeiten. Und daraus hat sich eine Freundschaft ergeben, die jetzt immer noch besteht. Und ich fahre jedes Jahr einen Monat hierher, helfe denen bei der Weinernte und lebe ein sehr, sehr traditionelles französisches Leben und habe einen Einblick in diese Kultur, den ich nie gehabt hätte, wenn diese Karre funktioniert hätte und wenn ich nicht anschließend aus dem Problem raus auf Leute zugegangen wäre.
Ja, und von dem Lader gibt es ja auch das ein oder andere Foto im Buch. Und ich hatte ja vor kurzem, oder nee, was heißt vor kurzem, das ist schon ein bisschen länger her, ja, aber Marco, ich hatte dich ja gefragt, ich hoffe, ihr habt den Lader noch und dass er niemals verkauft wird, einfach weil der gehört irgendwo zu euch, ja.
Ja, kleiner Aufruf, wenn den jemand kaufen will, gerne.
Nein, der muss in ein historisches Museum irgendwann.
Nee, doch, kontaktiert mich. Kontaktiert unseren Instagram-Channel. ich glaube, unsere Laderreisen sind einfach vorbei. Wir haben letztes Jahr keine gemacht. Und das Schlimmste ist, wenn irgendwas rumsteht und nicht benutzt wird.
Ja.
Deswegen, ich würde ihn wahrscheinlich verkaufen. Falls
Oh
jemand das ernsthaft
nee.
Interesse hat,
Unser
dann.
großes Ziel war ja, damit nach Albanien zu kommen.
Ja.
Das haben wir geschafft. Spoiler. Haben es sogar mit dem Lader geschafft und auch wieder heil wieder zurückgebracht. Und deswegen können wir auch sagen, ist dieses Kapitel abgeschlossen und der Lader ist so eine Art Lebensabschnittsgefährte für uns gewesen.
Ja.
Und es gibt natürlich noch so, so, so viele andere coole Sachen, auf die wir noch Bock haben, die wir machen wollen. Und dafür braucht es aber nicht unbedingt einen Lader, weil er hat natürlich auch sehr viele Nachteile. Und deswegen ist es auch einfach okay, dass wir uns jetzt vielleicht trennen, wenn denn jemand Interesse hat, uns den abzukaufen, dann wie gesagt. So,
Ey,
das
ich
ist bei
lasse
meinem
alles Zeug drin. Ihr könnt die Campingstühle haben, ihr könnt unser Logbuch haben. Es liegt alles mit drin.
Oh, ja, also jetzt habt ihr es ausgesprochen, jetzt bin ich ein bisschen traurig tatsächlich, weil, wie gesagt, ich habe sehr viele Videos gesehen, wo der Lader vorkommt und das ist irgendwie, also ich verbinde, auch wenn ich auf der Straße einen sehe zum Beispiel, ich verbinde den Lader immer mit euch. Ja, das hat irgendwie so eine persönliche Verbindung, also für mich ja.
Oh Gott, vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen, Marco, nicht, dass wir dann die Hälfte aller Abonnenten verlieren, wenn wir das Ding
Ja, wenn das allen so geht, wie wir reden.
Nein, ich hoffe doch nicht, dass die Leute nur wegen dem Lader euch angucken, ja. Oh, ja, und jetzt habe ich mal eine sehr spannende Frage und bin gespannt, ob ihr die überhaupt beantworten möchtet, weil wie sind denn bisher so die Kritiken für das Buch?
Ich war ausschließlich positiv bisher. Es gab eine Person, die hat sich gemeldet und gesagt, sie fand das Buch erstmal cool, hat es sehr gern gelesen. Das einzige Manko war, dass wir gegendert haben. Tja, man kann das nicht einrecht machen. Das war das einzige Negative, was ich gehört habe. Ansonsten gab es eigentlich nur positive Resonanz von den Lesern und LeserInnen. Und das freut uns auf jeden Fall sehr. Wir haben so viel Arbeit in das Buch gesteckt, so viel Herzblut auch. Und dann diese eigentlich durchweg positive Resonanz zu bekommen, ist halt echt, echt nice einfach.
Ja, man muss auch dazu sagen, was ich richtig cool fand vom Verlag war, dass die uns im Lektorat sehr, sehr wenig, also inhaltstechnisch reingekretscht haben. Oder reingekretscht, verbessert. Also die haben eigentlich alle Texte, die wir geschrieben haben, genauso übernommen. Und haben uns da absolute Gestaltungsfreiheit gelassen. Das fand ich sehr angenehm, weil jetzt fühlt sich's halt auch wirklich an wie unser Buch. Es ist ja so manchmal ein bisschen die Gefahr, dass wenn man das mit externen Leuten macht, dass man dann anschließend mit so einem Produkt endet, wo man sagt, okay, ist cool, aber ist nicht genauso, wie wir es wollten. Und bei dem Projekt können wir sagen, ist es wirklich genauso geworden, wie wir es wollten. Deswegen stehen wir da auch sehr dahinter und freuen uns natürlich, wenn das so gut ankommt. Wir hoffen, dass es das bald noch in englischer Sprachausführung gibt oder dass wir vielleicht zumindest irgendwie einen Weg finden, wie wir das auch dem internationalen Publikum zugänglich machen können. Gibt schon Leute, die das auch in Deutsch gekauft haben, einfach um es zu haben und einfach für die Bilder, die dann wenig verstehen. Vielleicht finden wir da noch irgendwie einen Weg, weil natürlich das Geschriebene für uns eigentlich genauso wichtig ist wie die Bilder.
Ja. Verena, wusstest du eigentlich, dass du eine der ersten Personen warst, die das Buch bekommen hat? Fun Fact,
Nein.
noch lange vor mir und noch viel, viel, viel
Ja,
länger vor
stimmt.
Dylan.
Ja, und das, also
Ne?
ich, um jetzt mal diese kleine Geschichte zu erzählen, wie gesagt, ich wusste oder niemand wusste ja, dass ihr ein Buch macht. Und als dann eben diese Nachricht bei Instagram kam, ja, und wir haben jetzt ein Buch und möchtest du eins haben? Und ich war so, hä? Okay, wieso? Wieso ich so? Oh mein Gott, was habe ich? Warum habe ich das verdient, dachte ich mir, ja. Und genau, und wir hatten ja dann geschrieben und das Buch kam an und ich habe mich ja dann gemeldet und bedankt und so weiter. Und genau, und dann hast du ja geschrieben, Marco, dass nicht mal ihr das Buch als erstes bekommen habt, so. Und ich habe dann auch gesehen, an PJ habt ihr eben auch eins geschickt, glaube ich, gell?
Den haben wir
Genau.
Lützerath getroffen, mit dem haben wir auch persönlich Kontakt gehabt. Und
Und
der war auch immer sehr begeistert von dieser Art zu reisen und
ja.
so.
Und das war eine sehr, sehr, sehr große Ehre, also für mich, dass ich überhaupt, wie gesagt, dass ihr mir überhaupt das Buch geschickt habt, ja. Und sehr nice Sache, ja. Und was ich jetzt noch sagen wollte wegen den Kritiken, genau, ihr habt ja auch noch einen anderen Podcast gemacht, wo ihr zu Gast wart, wo ihr über das Buch sprecht und auch ein paar Artikel sind geschrieben worden, habe ich gesehen im Internet über das Buch, wo ihr so ein bisschen erzählt, ja.
Ja, das stimmt. Jetzt sogar ein paar Tage vor dieser Aufnahme hier hat auch National Geographic selbst auf der Webseite nochmal einen Artikel gemacht, wo es um Lost Places in Deutschland, aber auch in unser Buch geht. Und sonst haben auch andere Medien das Buch auf jeden Fall aufgegriffen. Ich glaube, im Stern war auch
Genau, im
was
Stern, ja.
und im Online-Magazin und einige andere. Und ja, es gab auch noch einige andere Podcasts, die uns angefragt haben, wo wir auch Interviews gegeben haben, auch für den Bayerischen Rundfunk zum Beispiel. Also gibt es auf jeden Fall sehr viel Interesse, was uns auch sehr freut.
Ja, und so kommt dann vielleicht auch noch mal anderes Publikum auf euch zu, ja? Also jetzt nicht Leute, die unbedingt mit Lost Places zu tun haben, sondern auch einfach Leute, die sagen, hey, okay, das klingt jetzt super spannend, die erleben Abenteuer, bereisen verschiedene Länder, verschiedene Orte und ich möchte mir jetzt dieses Buch kaufen, weil ich diese Geschichte einfach sehr spannend finde, ja.
Ja,
Und
es ist auch weniger gemeint wie ein sehr klassischer
ja,
Lost Place Bildband.
genau,
Also
also.
die ganze Aufmachung und auch die Art und Weise, wie wir Geschichten dazu erzählen und so weiter, das war schon von Anfang an eigentlich so gedacht, dass wir ein bisschen mit dem klassischen Lost Place-Bildband brechen. Das hätte man natürlich auch gestalten können. Ich meine, die Vorgabe war Lost Place-Bildband, aber wir haben uns gedacht, wir machen mal ein bisschen was anderes. Und haben letztendlich unsere Videos verschriftlicht, kann man sagen.
Ja, genau, also das ist eben auch der große Unterschied, weil Bildbände, das kennt man, wie gesagt, aber mit Texten oder auch mit persönlichen Geschichten eben nochmal ist es halt nochmal was anderes, ja. Und das ist natürlich auch sehr persönlich, wie ihr schon gesagt habt. Und man kann da auch so ein bisschen eine Bindung aufbauen, wer eigentlich die Personen sind, ja.
Ja, und das ist ja eigentlich sonst nicht so der Fall in unseren Videos, als zumindest die, die wir bisher veröffentlicht haben. Da haben wir uns immer sehr aus dem Fokus rausgenommen, weil wir einfach nie so vloggermäßig unterwegs sein wollten. Je mehr wir in diese abenteuerliche Reisegeschichte gegangen sind, desto mehr hat es auch Sinn gemacht, sich mal mit seinen eigenen Gedanken vor der Kamera zu zeigen. Aber das war nie der Hauptanteil, sondern es ging eigentlich immer um die Historie des Ortes und um die Reise an sich. Und nicht uns als zentralen Punkt. Und beim Buch hatten wir die Möglichkeit, dass wir mal ein bisschen Gedankengänge und auch persönliche Impressionen ein bisschen rüberbringen können. Und das war eigentlich ziemlich angenehm. Und mir persönlich macht es auch sehr viel Spaß zu schreiben. Man muss sagen, wir haben uns die Kapitel aufgeteilt. Das merkt man auch daran, wie geschrieben wird und wer spricht. Und wir haben quasi jeder zwei Kapitel geschrieben und das letzte haben wir uns noch geteilt. Marco, deine Kapitel waren.
Ich habe geschrieben Exodus, also es geht darum, dass alles irgendwann endet, vielleicht auch schlagartig über Nacht und dass dann zum Beispiel eben Geisterstädte entstehen oder zum Beispiel ja, Germana, dieses Dorf in Rumänien, oder dass zum Beispiel riesige Fabrikgelände einfach verlassen werden. Warum ist das so? Wieso passiert sowas über Nacht? Darum geht es in Exodus, also um eben dieses massenhafte Verschwinden von Menschen. Und dann habe ich noch geschrieben, das Kapitel Zeitreisen, wo man so ein bisschen die Geschichte als Wegweiser sieht, wo wir versuchen, eben aus diesen Lost Places, aus dieser Vergangenheit zu lernen, Sachen mitzunehmen, Lehren für die Zukunft, um eben eine bessere Zukunft zu gestalten. Und da sind wir vor allem eingestiegen in alte militärische Anlagen, in riesige Bunkeranlagen, um ja zu zeigen, dass sich Geschichte doch nicht immer wiederholen muss, wenn man dann eben die richtigen Schlüsse zieht.
Ja, das ist wahr, genau. Und jetzt eine spannende Frage, ja, nachdem ihr ja jetzt das erste Buch raus habt, spielt ihr denn jetzt mit dem Gedanken, dass ihr vielleicht noch eins rausbringt irgendwann?
Also das würde ich sagen, ist erstmal noch Zukunftsmusik. Wir sind super froh jetzt, dass dieses Buch fertig ist, weil das auch schon so verdammt viel Arbeit ist. Und aktuell würden wir eher darüber nachdenken, mit diesem Buch, ich weiß nicht, zum Beispiel Lesungen zu machen, weil da haben sich auch verschiedene Leute schon gemeldet, die sich darüber freuen würden oder die Plattform bieten würden. Wenn wir noch ein Buch veröffentlichen, dann, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen sammeln und dann ein paar andere Geschichten thematisieren.
Ja, wenn, dann ist es vielleicht eher ein Buch über eine einzelne große Geschichte, das könnte ich mir gut vorstellen, weil so 10 Jahre Exploring zusammenzufassen, das jetzt nächstes Jahr nochmal zu machen, macht nicht so viel Sinn. Deswegen sind es dann wahrscheinlich eher einzelne große Projekte. Und was wir uns vorgenommen haben jetzt für den Winter, ist eher wieder mit der Videoproduktion anzufangen oder beziehungsweise weiterzumachen, weil uns einfach da sehr viel Zeug dazwischen gekommen ist. Und wir
Zum
durch
Beispiel
Reisen
das
und
Buch.
genau, zum Beispiel das Buch, weil das ist halt, also es ist echt krass, das zu schreiben, rauszusuchen, das Konzept zu erstellen, alles zu bearbeiten und zusammenzufügen und nebenbei noch zu zweit alle 2 Wochen Videos zu produzieren und dann noch zu reisen. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind keine große Crew, wir sind halt wirklich nur zu zweit. Wir haben natürlich Hilfe von Leuten, die uns da unter die Arme greifen, aber das sind alles eher kleinere Baustellen. Der große Teil bleibt halt wirklich noch bei uns hängen. Deswegen kommt jetzt der lange, triste, graue deutsche Winter. Und da wird viel Zeit vom Rechner verbracht und das Zeug geschnitten, damit es
Also,
so gut hinkommt.
ja, es werden endlich wieder neue Videos kommen und da freuen wir uns auf jeden Fall auch sehr, 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 weil wir auch Material haben von den letzten Jahren, was wir auch schon ein bisschen länger nicht mehr angefasst haben, wo wir uns aber auch super drauf freuen, weil wir noch, natürlich noch wissen, dass das richtig coole Erkundungen waren und coole Sachen passiert sind. richtig, richtig nice Szenen. Wir zeigen wollen coole Aufnahmen, Bilder, die wir endlich bearbeiten wollen. Und da gibt es noch so viel. Ich meine, zum Beispiel allein diese Balkanreisen. Die erste Balkanreise ist veröffentlicht, ja. Aber dann gibt es noch Teil 2 mit Rumänien, dann gibt es noch Teil 3 mit Albanien. Und davon abgesehen gibt es noch einen ganzen Italien-Trip und noch anderes Footage, was wir auch endlich veröffentlichen wollen. Also wir haben noch sehr, sehr, sehr viel in der Pipeline.
Ja, das ist sehr schön zu hören, weil das wäre auch eine ganz große Frage von mir nämlich gewesen, wie es bei euch mit YouTube weitergeht, weil man eben, wie gesagt, jetzt nicht mehr so super viel von euch sieht, ja, aber was natürlich auch total normal ist, weil man sich eben jetzt erstmal ums Buch kümmert und wie ihr schon sagt, das ist eben mit Reisen und dann Schneiden und alles und so weiter, ja, dass das natürlich auch sehr zeitaufwendig ist, weil ihr macht ja eben keine Videos, die man mal eben in 2 Stunden irgendwie schneidet und dann hochlädt, ja. Und die Quality vom Content braucht natürlich Zeit, ja.
Ja, das ist ja, ja schon unser Anspruch, so ein bisschen ja in Doku-Richtung zu gehen, wie man es kennt von, weiß ich nicht, Netflix zum Beispiel. Und das ist halt einfach ein riesiger Produktionsaufwand. Um das zu zweit zu stemmen, das braucht einfach extrem viel Zeit. Und Menschen sehen das leider nicht immer, aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viel Verständnis dafür, dass es eben doch ein bisschen länger dauern kann. Und umso schöner ist es dann, wenn dann so ein Video nach zig Stunden endlich fertiggestellt ist, um das dann mit der Welt zu teilen, dann das Feedback zu bekommen. Das ist einfach jedes Mal wieder das beste Gefühl. Und deswegen freue ich mich auch so sehr jetzt auf den Herbst und auf den Winter. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, da sitzen wir auch schon wieder im Schnitt. Also es geht bald weiter.
Ja, also da können wir uns jetzt alle drauf freuen, ich mich natürlich auch und bin sehr gespannt, was da so als nächstes kommt und werde mir das mit Sicherheit auch angucken, ja, weil wie gesagt, ich nehme mir dann auch immer schön Zeit und leg das Handy beiseite, guck nicht nebenbei irgendwas, sondern genieß das dann wirklich, diese Watchtime, wie ich das eben mit der letzten Balkantour auch gemacht habe und freue mich, ja, total.
Ja. Ja. Schaut immer gerne mal auf den Kanal rein, erfahrungsgemäß. Nach einer langen Pause lässt YouTube einem nicht unbedingt eine Benachrichtigung zukommen. Das heißt, es kann auch gut sein, dass ihr dann reinschaut und schon 2 Sachen veröffentlicht wurdet, ohne dass ihr es mitbekommen habt.
Mhm. Ja.
Deswegen gern in den Anfängen immer mal regelmäßig reingucken.
Genau, weil was ich jetzt auch noch sagen wollte, nicht, dass einige denken, dass ihr jetzt mit YouTube aufgehört habt, so wie es einige machen, weil die halt sagen, gut, wir kriegen keine Klicks mehr wegen diesem Algorithmus oder keine Ahnung. Es ist einfach nicht mehr wie früher. Ja, gut, das ist halt natürlich so. Aber was ich jetzt nicht, also weil man wirklich da mit Herzblut dabei ist, dann finde ich immer, ist das nicht so ein Grund, irgendwie das aufzugeben.
Ja, es kommt drauf an, weil wir machen das halt fulltime.
Ja.
Und du musst natürlich trotzdem die Miete für 2 Menschen bezahlen können.
Na klar.
Sind jetzt nicht so die krassen Lebemänner, aber so ein bisschen Geld muss man halt schon irgendwie verdienen, weil es einfach der Beruf ist. Und weil wir auch ein bisschen Budget brauchen für Reisen und alles Mögliche. Deswegen, ich glaube, vielleicht lässt sich zukunftsperspektivisch sagen, wir werden auf jeden Fall nicht aufhören mit Videoproduktion. Es kann sein, dass wir ein anderes Medium finden, wo das hochgeladen wird. Es wird aber kein Pay-Content oder so eine Geschichten geben. Davon gehen wir nicht aus, sondern wir werden uns umschauen nach anderen Möglichkeiten, wie das Projekt finanziert werden kann. Wir sind halt seit jeher kein Fan von Sponsoren. Wir haben jetzt andere Medien ausprobiert, wie das Buch und so weiter. Aber Videoproduktion ist einfach unser Steckenpferd. Und ist auch das, was wir leben und was uns am meisten Spaß macht. Ob YouTube in Zukunft, du hast es schon angesprochen, viele Leute springen davon ab, und das ist ja auch aus einem guten Grund, ob das quasi weiterhin das einzige Medium bleiben wird, ist fraglich. Können wir einfach noch nicht einschätzen, kommt darauf an, wie es läuft. Aber Fakt ist, wir produzieren weiterhin Videos und wir wollen weiterhin diesen Spirit der Neugier und vom Erkunden an unsere Community weitergeben.
Ich frage mich gerade, weil ich muss gestehen, ich bin kein TikTok-Fan oder auch kein TikTok-Nutzer, ja, also weil ich komme einfach nicht, ihr auch nicht, weil ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob ihr eigentlich bei TikTok seid.
Nee, sind wir nicht. Ich weiß halt auch nicht, weil das ist noch so eine Plattform, die dem Trend der Aufmerksamkeitsspannreduzierung nachgeht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir unseren Content bei sowas sehen wollen, wo man eben 5 Sekunden Content macht, weil das ist nicht, was wir machen. Die Leute brauchen schon ein bisschen Zeit, um sich da, also einfach, du brauchst, wenn du ein Video schneidest, brauchst du Zeit, wenn du es dir dann anschauen zum Mensch. Okay, warte, ich muss das nochmal kurz sortieren. Wenn du ein Gefühl vermitteln willst mit einem Video, dann braucht das unserer Meinung nach halt einen gewissen Aufbau und ein bisschen Zeit und ein paar Bilder, die auch mal länger stehen und so weiter. Das ist einfach unser Stil. Und das jetzt mit TikTok zu vereinen, schwierig. Wenn man darüber irgendwie eine Community generieren würde und die würden dann letztendlich bei unseren YouTube-Videos landen, dann ist es halt die völlig falsche Zielgruppe, weil die dann denkt, uff, okay, 25 Minuten Dokumentation, keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Also TikTok ist halt wirklich entgegengesetzt dem, was wir eigentlich kommunizieren wollen mit unseren Messages. Wir brauchen wirklich die Zeit für unsere Videos und unser Ziel ist auch wirklich, dass den Leuten dann diese Zeit auch, dass die gerne die Zeit nehmen, um sich diese Videos zu sehen. Also wir wollen dann keine Zeit verschwenden. Deswegen stecken wir so viel Energie rein, damit sich das lohnt für die Leute. Und da ist YouTube eigentlich so eine geile Plattform dafür. Es ist wirklich perfekt. Das Problem ist nur, man verdient kein Geld dort mit den Videos, die wir machen. Und wir wollen aber weiterhin, dass unsere Videos auch wirklich frei verfügbar sind für die Menschen. Ich meine, wie geil ist das, dass so, zumindest ist es so unser Ansatz, Videos im Stil von Netflix halt kostenlos frei verfügbar sind für Menschen. Das ist eigentlich richtig geil. So, das feiere ich auch bei anderen Content-Creatern unfassbar. Und damit das eben weiterhin gewährleistet wird, ist es halt großartig, dass Menschen uns auch einfach so sehr supporten, zum Beispiel über Patreon oder eben die Leute, die jetzt dieses Buch kaufen, die unterstützen halt auch genau diese Videoproduktion. Und darauf sind wir jetzt aber auch so schon angewiesen, damit das weitergeht.
Ja, also gut zu wissen, dann bleibt ihr einfach bei YouTube. Das ist eure Main-Plattform, ja.
Genau.
Und jetzt fast zum Schluss habe ich auch noch eine kleine Frage. Und zwar, was sind denn so eure zukünftigen Projekte? Was habt ihr denn da jetzt so geplant, vielleicht für nächstes Jahr?
Ja, also was uns auf jeden Fall erhalten bleiben wird, sind die Urbex-Reisen, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, aber es gibt verschiedene Trips, die wir auch in den letzten Jahren geplant hatten, dann aber nie wirklich umsetzen konnten. Zum Beispiel, wenn dann Corona kam, da wollten wir ja eigentlich nach Georgien, nach Armenien. Der Trip war eigentlich komplett geplant, dann hat Corona reingekickt und wir mussten es streichen. Aber die Planung besteht und es bestehen andere Roadtrip-Planungen. Wir haben schon so viele Locations gesammelt und auch spontane Trips können sich so auf jeden Fall ergeben in die Nachbarländer. Aber definitiv wollen wir auch größere Sachen machen, die dann vielleicht bisschen abweichen von so klassischen Lost Places Touren, sondern es geht dann schon eher Richtung andere Abenteuer und da will ich gar nicht so sehr viel verraten, aber wir stecken gerade auf jeden Fall in einer Finanzierungsphase von dem Projekt in Brasilien, was im nächsten Jahr stattfinden soll, wo wir dann 2 Monate vor Ort sein wollen und ich hoffe, dass sich das alles so umsetzen lässt, wie wir uns das vorstellen, weil das wird auf jeden Fall richtig abgefahren und deutlich krasser, als was wir bisher so gemacht haben. Oder sagen
Ja.
wir komplett anders.
Weiterer Punkt von dieser YouTube-Problematik ist, sobald wir da quasi, also wenn wir uns als Creator weiterentwickeln und mit demselben Stil andere Sachen machen wollen, die sich dann nicht mehr ausschließlich um Lost Places drehen, dann sind das natürlich trotzdem richtig geile Projekte, aber es trifft halt nicht mehr genau unsere Zielgruppe, denn die sind da für Lost Places. Deswegen sehr schwierig, dass dann auf unserem Kanal, sage ich mal, zufriedenstellend hochzuladen. Wir haben das gesehen bei der letzten Episode von Balkanditos zum Beispiel, da ging es um die letzte Generation von Bergnomaden. Eine super krasse Geschichte, wo es ja auch eigentlich um Vergänglichkeit geht und sowas, aber die ist halt einfach ja, komplett abgeschmiert, weil es eben keine Ruinen waren. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich unser YouTube wirklich auf den ganz klassischen Urbex-Content eindampfen. Und wir haben es ein paar Mal probiert und wir stellen fest, Projekte, die immer noch von uns produziert und geplant sind und wo wir auch genauso viel Herzblut reinstecken, sind einfach auf dem Kanal wahrscheinlich weniger gut gesehen, beziehungsweise lohnen sie sich nicht, also müssen wir dafür mindestens noch eine zweite Plattform finden oder andere Möglichkeiten, das zu finanzieren. Denn sonst, gerade mit solchen Projekten wie Brasilien, 2 Monate, das kostet natürlich Geld.
Ja, klar.
Und wie gesagt, unseren Lebensunterhalt müssen wir davon auch noch bestreiten, deswegen suchen wir da einfach nach alternativen Möglichkeiten, ohne uns da jetzt auch verkaufen zu wollen. Also wir haben keinen Bock auf irgendwelche Sponsoren. Wir kriegen natürlich ständig E-Mail-Anfragen. Wir halten davon immer noch Abstand. Das ist nicht unser Stil, war es auch nie. Und da muss man dann irgendwann eine gute Balance finden.
Ja, das klingt sehr vielversprechend, sehr spannend und ich bin wie immer natürlich sehr gespannt, weil ich von euch weiß, ihr seid immer für eine Überraschung gut. Und lasst mich wie alle anderen eben überraschen, was noch da so kommt von euch.
Sehr gut. Da kommt noch
Sehr,
einiges, das verspreche ich.
ja. Hauptsache, es geht weiter mit dem Channel.
Ja, keine
Verena
Sorge.
ist zufrieden mit dieser Aussage, das reicht. Ja, und zum Ende dieses Podcasts haben wir uns ja gemeinsam was Kleines überlegt, beziehungsweise das war ein kleines Goodie von euch, dass ihr gerne ein Buch verlosen möchtet, jetzt in einem kleinen Gewinnspiel. Und genau, wir werden gemeinsam dieses Gewinnspiel machen. Ihr könnt ein Buch von Broken Window Theory gewinnen, das Jäger der verlorene Orte Buch. Und alle Informationen zum Gewinnspiel werdet ihr in einem separaten Instagram-Post finden bei mir, bei Lost and Found, der Podcast auf Instagram. Natürlich würde ich mich auch freuen und ihr sicherlich auch, wenn der ein oder andere vielleicht euch auch jetzt folgt bei Instagram, Broken Window Theory. Genau, und bei YouTube abonniert. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für diese Anfrage. Wie gesagt, das hat mich sehr überrascht, als Marco mir geschrieben hatte, ob wir nicht vielleicht eine kleine Podcast-Folge machen wollen über das Buch. Und wie gesagt, bin ich sehr gespannt auf eure zukünftigen Projekte, was uns da erwartet, ob wir nicht irgendwann ein zweites Buch kriegen. Ich warte für mich selber jetzt erstmal auf die nächsten Kalender für nächstes Jahr. Das wisst ihr ja bestimmt, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und wie gesagt, genau, es war mir mal wieder ein Fest mit euch, auch wenn es ein bisschen her ist. Und ich wünsche euch weiterhin natürlich alles Gute für eure Projekte, für euer YouTube. Till, dir wünsche ich jetzt erstmal noch ganz viel Spaß in Frankreich.
Ich fahre morgen ab. Aber
Ah,
danke dir.
nee.
Ja, ist leider schon vorbei.
Oh, naja.
Aber ich danke dir trotzdem.
Ja.
Ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Vielen Dank auch, dass das so geklappt hat.
Ja, es
Und
hat mega
morgen.
Spaß gemacht, hier über das Buch zu sprechen mit dir.
Yes, und wenn die Leute jetzt neugierig sind, falls ihr neugierig seid, dann könnt ihr auf jeden Fall einfach mal in so Buchhandlungen vorbeischauen, Thalia oder anderen größeren Buchhandlungen in eurer Stadt. Da sollte das mit großer Wahrscheinlichkeit ausliegen, könnt ihr mal durchblättern, falls ihr Bock habt, euch eins mitzunehmen, dann liebend gern. Falls ihr Bock habt auf eine signierte Version, die könnt ihr auf unserer Website ordern, unter bwturbex.com. Dann gibt es quasi die Möglichkeit, dass wir das vorher nochmal signieren oder euch eine Widmung reinschreiben. Selber Preis, wie in der Buchhandlung. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Gespräch. Es war sehr schön.
Danke,
Ja,
Verena.
sehr gerne. Ihr seid, wie gesagt, immer jederzeit recht herzlich eingeladen hier. Und genau, für alle Informationen zum Gewinnspiel, da geht ihr jetzt einfach bei Instagram auf Lost and Found der Podcast. Und dann wünsche ich oder wir wünschen allen viel Glück.
Viel Erfolg, gutes Licht immer.
Yes, gutes Licht.
Und wie ist euer Slogan? Stay curious.
Stay
Stay
curious
curious
and keep
curious.
exploring. Exploring, Leute.
Also macht es gut. Tschüssi!
Ciao, ciao.